Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling. Von der Leipziger Buchmesse.
Mit Christian Rapanzel.
Und mit Wiebke Poromka. Und wir reden über die DDR.
Ja, oder über den Nachhall der DDR.
Ja, wir wollen wissen, wie schreiben Autorinnen und Autoren darüber, die die DDR kaum oder nur ein bisschen kennengelernt haben. Oder vielleicht sogar gar nicht mehr.
Ja, deshalb haben wir Anne Rabe eingeladen. Sie ist Jahrgang 1986. Die Möglichkeit von Glück. So heißt ihr Roman. Und wir haben Aaron Boogs eingeladen, Jahrgang 1997. Sein Sachbuch heißt Nackt in die DDR, mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat.
Ja, und was diese ganze Sache, was die DDR überhaupt noch mit Ihnen zu tun hat, das wollen wir wissen. Und welches Bild Sie sich von der DDR machen.
Und von wegen Bild, ne? Also da sind wir schon beim Maler. Und da gab es in der DDR so einen Karlauer, der passt zu dem Buch von Aaron Boogs und seinem Urgroßonkel Willi Sitte, diesem Maler, besser vom Schicksal gezeichnet als von Sitte gemalt. Schön, dass Sie da sind, Herr Boogs. Hallo.
Hallo.
Dieser Spruch, der hat natürlich zwei Ebenen. Das ist einmal eine politische Ebene, klar. Oder ist es auch eine ästhetische? Wie sieht denn so ein typisches Sittebild aus, dass man nicht von dem gemalt sein will?
Also dieses Bild, er hat, vor allen Dingen wurde er berühmt, als er als Maler, besonders in den 70er Jahren, groß in Erscheinung getreten ist. Oder für eine breite Öffentlichkeit. Ist er durch seine Aktgemälde auch, also durch seine sehr, sehr fleischigen, rosafarbenen...
Fleischberge.
Fleischberge wurden sie auch genannt. Und immer waren die Personen nackt, aber nicht nur nackt, sondern so... quasi Rubens in Überdimension und verformt teilweise, aber vor allen Dingen beziehungsweise sehr dynamisch dargestellt, aber eben immer diese Fleischberge, wo die Bevölkerung sich, glaube ich, gedacht hat, dass sie so nicht dargestellt werden möchten. So.
Sie nennen die Bilder im Buch befremdlich und beeindruckend. Haben Sie ein lieblingsbefremdlich beeindruckendes Buch von Ihrem Urgroßonkel?
Also das wechselt sich immer so ab, weil ich befremdlich und beeindruckend finde ich eigentlich seine Kunst, die sich beziehungsweise auf dem Höhepunkt seines Schaffens entwickelt hat, weil es auf der einen Seite diese krass programmatischen politischen Bilder, mit aber auch mit einer extremen Dynamik und einer extremen Ansage an alles Mögliche. Also es gibt dort ein Bild, wo ein Demonstrant niedergeknüppelt wird und eine weiße Fahne hochhält, wo drauf steht DDR, und das ist irgendwie so eine krasse Ansage. Aber gleichzeitig auch diese Aktbilder, die mich irgendwie so abstoßen, aber gleichzeitig auch anziehen irgendwie. Also deswegen, ein richtiges Lieblingsbild habe ich nicht, aber ich finde es immer krass, davor zu stehen und zu sehen, wie diese Bilder mit einem selbst interagieren auch.
Und es gibt dann noch so ein Bild, rote Fahne, irgendwie so, ja. So eine blutrote Collage mit DDR und Kommunismus, Größen, die da gegen Zukunft gucken, wie sich das gehört. Und ich habe gelesen, das hing dann im Palast der Republik im Rahmen einer Ausstellung mit der Überschrift Dürfen Kommunisten träumen? Das ist ja ziemlich pathetisch weinerlich, oder? Wie erleben Sie das?
Ob Kommunisten träumen dürfen?
Ja.
Wenn ich jetzt, ich habe bis vor 2 Jahren nicht mal gewusst, dass meine Familie, das war sehr naiv jetzt rückblickend betrachtet, kommunistisch sein könnte oder beziehungsweise kommunistische Vorfahren hat. Und ich glaube, dass Träumen dort weit verbreitet war, aber und das Dürfen sowieso, aber natürlich eigentlich war das ja damals ein Witz, also oder beziehungsweise eine gewisse Sache, dass normalerweise dürfen ja Kommunisten nicht träumen nach dem Zentralkomitee, aber es war ja bezogen auf Lenin, also der das gemacht hat, Fritz Kremer, hat das ja vor dem Zentralkomitee oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Zentralkomitee, aber gerechtfertigt, dass das eigentlich auf Lenin zurückzuführen ist, und damit war es gut, und das repräsentiert für mich so ein bisschen was abgelaufen ist in der kulturellen Ebene.
Dann merkt man
damals
schon, wie politisch die Kunst ist. Wir reden also über politische Bilder und wir reden auch noch über ein Bild, das Sie auf dieser Recherchereise begleitet hat, die Heilige Familie. Was es damit auf sich hat, das erklären Sie uns dann nachher noch.
Ja, Anne Rabe, die Heilige Familie. Wenn man Ihren Roman Die Möglichkeit von Glück gelesen hat, dann zuckt man unwillkürlich zusammen bei dieser Formulierung. Und wir müssen natürlich auch sprechen über das Bild, das von der DDR kursiert. Aber erstmal herzlich willkommen im Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Dürfen Sie auch mal klatschen? Okay. Genau. Wir sind hier nämlich auf der Leipziger Buchmesse für beide.
Wir wollen auch gar keinen Applaus eingeben.
Das stimmt, das gibt es auch gar nicht. Anna Rabe, die Erzählerin von Die Möglichkeit von Glück, Stine, heißt die, die teilt mit Ihnen den Jahrgang, ist 1986 geboren. Man könnte also sagen, sie hat die DDR jetzt nicht mehr als staatliche Institution erlebt, aber in der Familie, in der die Stine aufwächst, da ist die omnipräsent, die DDR. Können Sie uns diese Familie so ein bisschen vorstellen?
Ja, also natürlich jetzt ein bisschen vorstellen ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe ja irgendwie 400 Seiten drüber geschrieben.
Vielleicht ein paar Punkte. Es ist eine Familie, es ist also, eine SED-Familie.
Genau, es ist eine SED-Familie, in der alle Mitglieder in der Partei waren und auch davon überzeugt waren und in der, das erfährt die Stine dann im Laufe des Buches, es durchaus auch Funktionäre gab, die, das ist eben ihr Großvater, sich sehr beteiligt haben an diesem Regime und da sehr involviert waren und genau. Und dann ist diese Familie sozusagen diese Gewalt des Systems, die dringt eben auch in diese Familie ein und danach sucht die Stine so ein bisschen, wie das funktioniert.
Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich, das sollten Sie jetzt auch nicht gleich in der ersten Antwort machen. Aber würden Sie sagen, dass wenn man jetzt so über den Osten spricht, dann ist oft die Perspektive, der Westen ist gekommen und hat die DDR vereinnahmt und da ist alles verschwunden, da sind die schönen Produkte aus dem, also ich überspitze und vereinfache jetzt, aus dem Supermarkt verschwunden. Würden Sie sagen, nee, es gibt aber auch noch die Gegenbewegung, nämlich, dass sehr viel nicht so Schönes aus der DDR vielleicht auch von manchen Ostdeutschen bewusst dem Vergessen anheimgegeben wurde? Jugendwerkhof wäre so ein Stichwort?
Ja, also das ist tatsächlich was mich sehr beschäftigt, dass man eigentlich tatsächlich häufig die DDR als Unterschied, also wie getrennt der Alltag von der Diktatur erzählt wird. Ne? Als gibt es den Alltag, der irgendwie ganz nett war und die Diktatur, die war dann irgendwo in den dunklen Stasi-Kellern und hatte mit den Leuten nichts zu tun. Und natürlich sind viele Dinge verdrängt worden, so etwas wie Jugendwerkhöfe, darauf stößt ja die Stine auch, dass die eben entdeckt, oh, wir waren ja immer Partys feiern auf dem Jugendwerkhofgelände und keiner hat es uns erzählt. Und es wäre mir persönlich schon ein Anliegen, das auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu holen und ins Licht, was eigentlich passiert ist in diesem Land.
Der Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur live aus der Glashalle der Leipziger Buchmesse mit unseren Gästen Anne Rabe und Aaron Buchs. Beide haben als Wende- und Nachwendekinder über die DDR geschrieben und darüber, was davon bleibt. Mhm.
Aaron Buchs, dieses Buch über ihren Urgroßonkel, diesen Maler Willi Sitte, der war ja Antifaschist. Der ist aus der Wehrmacht desertiert, Vollblutkommunist in der DDR. Künstler, aber dann auch irgendwie zum Machtmensch geworden, zum Kunstfunktionär, dann irgendwie die Kunstfreiheit für andere wieder eingeschränkt, also sehr umstritten. Wann ist Ihnen als Kind, als Jugendlicher bewusst geworden, das war nicht einfach nur ein Urgroßonkel, wir haben da so einen richtig umstrittenen Promi-Künstler in der Familie?
Also als Kind ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Es wurde nie darüber geschwiegen, dass Willi Sitte mit uns in unserer Familie ist, sondern es wurde einfach nicht so groß drüber geredet. Es war irgendwie nicht so ein großes Thema einfach. Aber ich habe erst gemerkt, dass ich die Berühmtheit von ihm, beziehungsweise was diese Person auch für viele Menschen bedeutet, hatte ich ein Seminar immer sehr früh morgens und bin immer nicht so richtig hingegangen und wurde dann aber trotzdem ich habe trotzdem bestanden und habe einmal zu dem Mann gesagt, der das geleitet hat, das Seminar, dass ich mit Willi Sitte verwandt bin. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Es kam durch irgendeinen Zusammenhang. Und dann habe ich ihn gefragt, warum ich jetzt eigentlich bestanden habe, weil ich ehrlich erstaunt war. Und dann hat er gesagt, das habe ich nur gemacht, weil sie mit Willi Sitte verwandt sind. Wow. Und das war dann ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, krass. Und es kam dann so wirklich, wirklich eigentlich die Erkenntnis, dass diese Person eine extreme Tragweite und extreme Reichweite und Wichtigkeit für viele Menschen im Besonderen hat, auf unterschiedlichste Weise, war, als es dann mit der Retrospektive vor 2 Jahren in Halle losging, zu dem 100. Geburtstag, wo auf einmal alle Tageszeitungen über ihn geschrieben haben und ich dachte, ich schreibe den allerersten Artikel darüber, dabei habe ich
die
gemerkt,
war ganz überrascht. Ja. Die war bislang eigentlich nur der kleine, unbekannte Wikipedia-Artikel.
Genau.
Das muss sich ja aber eigentlich dann bei der Recherche spätestens geändert haben, als ihre Oma dann plötzlich vom Dachboden ein eingewickeltes Bild runterholte und auf den Tisch legte. Das hatte die auch vergessen, dass das da liegt?
Nein, ich habe sie neulich, gefragt, warum ist sie das denn erst eingefallen? Hat sie gesagt, nö, das wusste ich doch, lag da die ganze Zeit. Aber ich habe und das fand ich noch viel krasser, dass sie dann eben das da zum ersten Mal überhaupt mir zeigt. Also sie hat mir auch erzählt, dieses Gemälde hat sie schon seit 4 Umzügen, seitdem sie 4, also sie hat immer das mitgenommen mit sich.
Mit diesem Bild ging dann auch gemeinsam mit ihrer Oma quasi eine Recherchereise los. Sie sind mit der, wenn ich das richtig verstanden habe, im Buch anderthalb Jahre durch die Republik gereist, weil ihre Oma wiederum, Willi Sitte, war so ihr Lieblingsonkel, also eine ganz, ganz enge Verbindung. Wie fanden denn jetzt wiederum ihre Eltern das, wenn da nie drüber über den gesprochen wurde? Wie fanden die das, dass da plötzlich der Junge diese alten Geschichten ausgraben will?
Also ich bin mit meiner Großmutter ganz, ganz viel rumgefahren, aber und das war, sie hat mich vor allen Dingen immer zu schwierigen Verwandten, sie hat immer gesagt, unsere Familie ist speziell, und das hat auch gestimmt. Also sie hat oft einfach, wenn manche Leute skeptisch waren, wer ich überhaupt bin und was ich möchte, brauchte sie so einen Anruf. Aber das Krasse war, dass sie manchmal auch mit den Leuten 45 Jahre nicht geredet hat, und das zum ersten Mal. Also sie hat gesagt, ihr macht das ja auch Spaß, also einfach, dass sie an die Leute wieder neu rankommt. Und meine Eltern, die waren auch selber eigentlich, die waren einfach extrem unterstützend. Das ich habe einmal öffentlich auf einer Lesung gesagt, ich habe die ganze Zeit im Keller gearbeitet. Aber ich habe das gar nicht so gemeint. Ich habe das eher gemeint, es wurde mir ein Keller vorbereitet, damit ich da arbeiten kann. Und zwar eher sehr erstaunt waren sie auch, weil sie von diesem Leben von Willi Sitte und von der Familiengeschichte auch nichts wussten.
Denn in der Tat, die Unterstützung besteht darin, dass sie also im elterlichen Keller in Wernigerode quasi ihre Homebase für diese Recherche hatten. Und dann so mit Fotos und Zeitungsartikeln und alten Wimpeln und Auszeichnungen irgendwie so an der Wand. Sie beschreiben das so wirklich mit so roten Fäden gespannt, wie so ein Profiler, da übertreiben Sie aber, oder?
Ja, da übertreibe ich ein bisschen.
Gut, also beruhigt mich jetzt doch sehr. Ihre Oma, die könnte uns jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erzählen, die hat Ihnen wahrscheinlich auch viel erzählt, aber ansonsten, der Charme des Buches liegt ja auch darin, dass Sie diesen familiären Blick auf Willi Sitte werfen und ansonsten es natürlich einen sehr öffentlichen Blick gibt auf diesen umstrittenen Kunstfunktionär. Sie haben aber noch eine Quelle, nämlich die unveröffentlichten Memoiren von ihm.
Also von meinem Urgroßvater.
Ja, genau.
Dem
Bruder von Willi.
Von dem ältesten Bruder von Willi Sitte.
Genau. Die waren ja alle sehr, sehr kommunistisch. In was für einem Tonfall ist das geschrieben?
Es ist eigentlich um das zu verstehen, muss man vielleicht den zweiten Satz von seinen Memoiren wissen, der beginnt mit seiner Einschulung. Und das finde ich irgendwie auch krass. Der Satz heißt, viele Kinder waren traurig und haben geheult und wollten nach Hause. Ich war stolz, dass ich anders war. Und so geht das 30 Seiten in diesem heroischen Ton, ohne Zweifel, bis zum Ende der DDR. Einfach, dann geht alles, dann ist so eine halbe Seite noch und dann ist es vorbei. Und dann und daran hat er so 10 Jahre geschrieben für diese 30 Seiten, was ich auch irgendwie interessant fand. Und also das war in diesem Tonfall.
Dieser Mangel an Selbstzweifeln ist auch deswegen interessant, weil da die ganzen Geschwister und wie die Sitte eben ja, das waren ja wirklich Vollblut-Kommunisten, die komplett an die Sache geglaubt haben, auch als schon längst abzusehen war, dass die Sache so nicht funktioniert.
Ja, also vor allen Dingen Willi Sitte, glaube ich, am extremsten, was ich sehr spannend fand zu sehen, beziehungsweise diese Gleichsamkeit zwischen einer Sorge, dass eine Kunstrichtung untergeht oder verdrängt wird von einer anderen Kunstrichtung, was nun mal der Lauf der Zeit eigentlich ist, aber dieses fanate Festhalten daran, aber gleichzeitig auch dieses Festhalten an der Utopie sozusagen. Das fand ich extrem spannend zu verfolgen, bei allen Brüdern unterschiedlich. Manche gehen in Resignation, manche widmen sich total ins Private und Willi Sitte eben an der Arbeit oder ein bisschen an dem Festhalten. Aber
das ist eine so ambivalente und pralle Geschichte, dass ich es wirklich gar nicht glauben kann, dass darüber bei Ihnen zu Hause nicht geredet wurde. Also natürlich glaube ich es Ihnen, aber ich bin einfach sehr erstaunt. Ihre Eltern, beide Abi-Jahrgang 1990, die haben ja diesen ganzen Umbruch in voller Hoffnung und aber auch Brutalität mitbekommen. Warum wurde da bei Ihnen zu Hause nicht geredet? Ist das so dieses typische Schweigen in Familien, was so viele Nachwendekinder beschreiben?
Nee, also das nicht. Also es ist kein Schweigen, es ist mehr so ein von meiner Mutter vor allen Dingen ausgehend. Also beziehungsweise mein Vater hat angefangen, viel mehr zu erzählen. Es gab damals so eine ganz tolle Serie Berlin-Weißensee und ich war ja sehr oft bei meinen Eltern in dieser Zeit, da bin ich sowieso sehr oft, und habe dann immer abends mit ihnen diese Serie geguckt. Irgendwie hat das gut gepasst. Und mein Vater fing immer an zu erzählen auf einmal von seiner Kindheit, von seiner Jugend und irgendwie seinem Auseinandersetzen mit dem auch mit dem System und dass er irgendwie auch an eine bessere DDR geglaubt hat und so weiter. Meine Mutter hat immer gar nichts gesagt. Und in ihr fängt das jetzt erst an, aber damals hat sie auch zu mir gesagt, als ich sie interviewen wollte, dass sie gesagt hat, sie will darüber eigentlich gar nicht mehr reden. Also sie findet es toll, dass ich da recherchiere, aber sie will nicht, dass bei ihr irgendwas gedeutet wird, dass die DDR etwas mit ihrem Leben gemacht hat, weil diese Macht möchte sie diesem Land nicht geben. Und hat sich sie hat schon mit mir gesprochen, aber sie hat sich sehr vehement gewehrt, dagegen, dass ich ihr aus einer Perspektive etwas deute, was die DDR angeblich mit ihr gemacht hat oder beziehungsweise überhaupt gegen diese Tatsache. Und es fängt eigentlich gerade jetzt an, bei beiden sich an verschiedene Sachen noch mehr zu erinnern, beziehungsweise kann ich das gar nicht so sagen, aber ich merke einfach, dass wir mehr darüber reden. So. Aber es ist jetzt kein Totschweigen von etwas gewesen, das wäre zu viel.
Aaron Buchs im Deutschlandfunk Kultur.
Schweigen, Anne Rabe, das ist ein Stichwort, da muss ich sofort auf Ihren Roman kommen, Die Möglichkeit von Glück. Und klar, dass über Familiengeschichte geschwiegen wird, das ist gar nicht so unüblich, aber das Schweigen in der Familie, in der Stina aufwächst, das hat ja nochmal eine ganz andere Dimension. Und es gibt beispielsweise einen Satz, den die Mutter sagt, als die Stine selbst dann erwachsen ist und selbst Mutter wird, die sagt nämlich, bei der Geburt muss man nicht schreien. Mhm. Ist das so ein, also können Sie dieses Schweigegebot dieser Familie so ein bisschen erklären? Ist das ein symptomatischer Satz vielleicht?
Ja, das ist ja fast eine Schweigeforderung. Also ja, ich denke schon, das ist ein symptomatischer Satz. Und das Schweigen, das resultiert, glaube ich, auch ein Stück weit in diesen Familien. Also diese DDR wird häufig ja eben mit dem Mauerfall erzählt. Und wenn man da mal weiter zurückguckt, dann ist die Aufbaugeneration, die kam aus dem Krieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, die haben schon wahnsinnig viel erlebt und die haben so viele politische Umbrüche erlebt, dass sie vielleicht irgendwann auch das nicht mehr mitgehen konnten und dann verharren in Sätzen und Glaubenssätzen, die so vorgetragen werden, dass sie eigentlich wie ein Befehl sind, ein Stück weit.
Ja, aber es ist ja in dem Fall, geht es ja ganz, ganz konkret darum, dass Kinder oder auch dann die erwachsene Frau, dass man seinen Schmerz nicht ausdrücken darf. Und das ist besonders eklatant deswegen, weil das ist eine Familie, von der Anne Rabe erzählt in ihrem Roman, wo Gewalt, elterliche Gewalt, häusliche Gewalt an der Tagesordnung ist. Und die geht gerade von der Mutter aus. Die arbeitet als Erzieherin oder hat als Erzieherin gearbeitet in der DDR. Wie sehen Sie dieses Zusammenspiel zwischen einfach einer individuellen Disposition dieser Mutter? Ich habe wirklich das Gefühl, die quält lustvoll die Kinder. Die sagt das auch vorher an. Die sagt dann so, jetzt muss ich dich verhauen. Also es wird nicht irgendwie, das kommt nicht aus dem Affekt raus. Und was ist aber auch vielleicht wirklich eine Ideologie, die das grundiert und die eben sagt, ja, Umerziehung, das muss eben sein.
Ja, das ist etwas, was ich versucht habe, mit dem Buch ein wenig nachzuvollziehen. Und ich würde mich davor scheuen, zu sagen, so das eine folgt ganz klar aus dem anderen. Aber Gewalt ist natürlich ein Mittel, gerade gegenüber Kindern, die Kontrolle zu behalten. Und das sind Generationen, die haben extreme Kontrollverluste erlebt. Und Kinder sind ein sicherer Kontrollverlust. Die bringen das Chaos. Da kann immer was passieren. Die können eben die falschen Fragen stellen oder können Quatsch machen oder sich daneben benehmen. Und dann ist Gewalt ein ganz probates Mittel, diesen Kontrollverlust einzuhegen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die sich steigert. Also wenn man natürlich da eine Schwelle übertritt, eine gewisse, dann muss man die auch immer weitergehen, damit das auch weiter wirkt. Und man muss das natürlich auch vor sich selbst rechtfertigen. Die Mutter bleibt ja ein Stück weit eine Leerstelle in dem Buch auch. Also es wird nicht aus ihrer Perspektive erzählt sehr viel, weil ich das auch zum Beispiel nicht so einfach auflösen wollte. Ich wollte nicht sagen, okay, das folgt jetzt aus dem ganz simpel, sondern ich wollte das Fragezeichen oder die Fassungslosigkeit darüber ein Stück weit auch stehen lassen, auch für den Leser und die Leserin.
Ja, ich habe eben gerade gesagt, Schweigen über Gewalt. Es gibt aber denn doch eine Form von Erzählen über Gewalt in dieser Familie. Da kommen dann auch noch die Tanten und die Großeltern ins Spiel. Das ist nämlich die Form der Anekdote. Also es werden immer so Familiengeschichten erzählt und dann wird gesagt, ach, und da war die Sabine im Schuppen eingesperrt und dann hat sie geschrien und dann hat sie 3 Stunden später immer noch geschrien. Wann merkt man denn als Kind, wann merkt denn die Stine, dass das nicht einfach nur eine Bagatellisierung ist von Gewalt, sondern ja selbst eine Form von Gewalt, diese Form des Erzählens.
Ja, das ist auch eine Form des Umgangs, ne, miteinander, so, wo man sich drauf einigt, immer wieder ausprobiert, wo man auch mal sozusagen wie so ein Testballon fliegen lässt, wie reagieren dann alle und dann lachen wieder alle und einigen sich wieder darauf, dass das so in Ordnung ist. Als Kind, glaube ich, versteht man das gar nicht oder hat die Stine das auch nicht verstanden. So, das ist erst mit einem großen Abstand und bei ihr ist ja klar der Auslöser ihre eigene Mutterschaft ein Stück weit, da zu begreifen, was ist denn da eigentlich passiert in unserer Familie.
Wie ist es denn, wenn man Essays von Ihnen kennt, im Merkur beispielsweise, dann sieht man, ich habe jetzt anfangs gesagt, die Stine hat dasselbe Geburtsjahr wie sie. Es tauchen aber auch sozusagen einige Überschneidungen auf, sodass man davon ausgehen kann, diese Geschichte ist relativ nah dran bei Ihnen. Und diese Stine, die flieht ja aus ihrem Elternhaus, als sie erwachsen ist. Die schmeißt doch erstmal all ihre Tagebücher weg und geht dann aber doch zurück in die eigene Geschichte. Warum ist genau dieses Erinnern anhand vielleicht auch eigener Erlebnisse wichtig? Man könnte ja auch sagen, ich schreibe ein Sachbuch über die DDR, was sozusagen sehr viel unpersönlicher ist oder weg von einer individuellen Geschichte.
Also ich finde, also ein Sachbuch ist tatsächlich zum Teil schwierig, gerade über dieses Thema, weil die Forschungslage dazu ganz gering ist, weil in der DDR dazu kaum geforscht wurde und man eben kaum Studienmaterial hat, also zum Thema Gewalt in den Familien. Und auch im Nachhinein, das erlebe ich auch jetzt auf Lesungen, dass Schweigen groß ist und ganz oft die Leute vielleicht hinterher kommen und das sagen. Oder ich Zuschriften kriege von Leuten, auch so in meinem Alter, wo plötzlich rauskommt, oh, das ist doch sehr präsent gewesen, dieses Thema. Und man sich auch immer mal wieder fragen muss, woher kommt eigentlich die Gewalt auf der Straße, wenn die nicht vorher auch schon in diesen Familien steckt. Ne? Die Auseinandersetzung mit der eigenen Erinnerung oder auch mit den Geschichten von anderen, ich habe ja auch Interviews geführt zu diesem Buch mit Menschen, finde ich eben fiktionalisiert, doch nochmal gibt die Möglichkeit, Dinge nebeneinander zu stellen, ohne sie eben einfach sachlich so aufeinander zu beziehen. So, das gibt einfach einem Leser und einer Leserin mehr Raum, sich da selber auch reinzubegeben und vielleicht auch ein bisschen mehr ins Fühlen zu kommen, so, als in so kalte Fakten und Zahlen, von denen man sich dann auch wieder sehr distanzieren kann.
Anne Rabe, Sie lesen jetzt einen Ausschnitt bzw. den Anfang Ihres Romans von Für uns die Möglichkeit von Glück.
Du versuchst dich zu erinnern. Da ist das Meer. Die Ostsee mit ihrem trüben, unruhigen Wasser, das rhythmisch an Land fährt, niemals lautlos. Der Hafen und die alten Speicher, die Kräne der Werft und die Fischerboote. Da ist die Wasserkunst auf dem Marktplatz, unter dem ein Trommler hausen soll, der nächtens in ewiger Verdammnis seine Schläge tun muss. Der Kirchturm ohne Schiff, der alle Stunde läutet. Die schaurige Ruine hinter dem Bauzaun, die auch einmal eine Kirche war. Und da sind die engen Gassen mit ihren Kopfsteinpflastern. An dieser Ecke war der Obstmarkt. Dort legte die Tante ein paar Bananen auf die Waage und Apfelsinen. Gegenüber der Imbiss, in dem ihr neuer Freund arbeitete und Mutter und dir Pommes mit Ketchup machte. Der Weg zu den Großeltern führt den Russenberg hinauf, vorbei an der alten Kaserne. Früher hätten die Russinnen ihre Pelzmäntel in der Stadt ausgeführt, erzählt man dir. Aber das war zu der Zeit, als diese Straße noch Rosa-Luxemburg-Straße hieß und auf die Kalibknecht-Straße führte. Was die Eltern immer sagen, wenn sie dich etwas holen schicken bei Freunden. Da ist die erste Wohnung ohne Toilette und Badezimmer. Da die zweite. Drei Zimmer, Küche, Bad und ein separates WC. Gegenüber der Spielplatz, auf dem die Nazis saßen. Gleich um die Ecke die Wohnung von Tante Sabine und deiner Cousine Katja. Die Zimmer voller Aschenbecher und mit dem Barbie-Mobil und den Videokassetten vom Polenmarkt, die Katjas neue Väter ihr mitbrachten. Wie du den Duft von kalten Zigaretten liebtest, wenn die Tante dir einen abgetragenen Pullover von Katja schenkte. In den Sandkästen vor dem Kindergarten stecken Besenstiele. Sie sind mit bunten Bändern aus Krepppapier umwickelt. Flieder hängt an ihnen und Luftballons. Es ist Juni, Kindertag, und es regnet. Aus dem flachen Gebäude hörst du dich und die anderen singen. Liebe, liebe Sonne. Da ist das Haus, das Vater gebaut hat. Das winzige Zimmer ohne Schlüssel, das deins war. Das Bett, in dessen Dunkel du versunken bist. Da ist die Mutter, da der Vater. Da ist Tim, dein Bruder.
Danke, Anne Rabe, für diese Lesung aus Die Möglichkeit von Glück.
Aaron Boks ist bei uns mit seinem Buch über Willi Sitte, diesen umstrittenen DDR-Maler, der zufällig auch sein Urgroßonkel ist. Und Anne Rabe ist hier mit ihrem Roman Die Möglichkeit von Glück.
Ja, beide Bücher erzählen sehr unterschiedliche Geschichten. Und es geht auch darum, wie macht sich der Einzelne eigentlich schuldig in einem vielleicht falschen System. Es gibt in Ihrem Roman Anne Rabe den Großvater, mit dem die Stine eigentlich ein ganz gutes Verhältnis hat. Nach dessen Tod fängt sie dann an, über ihn zu recherchieren. Und der sagt vorher immer so Sätze, vielleicht auch so typische Großvatersätze: Naja, zum Glück musste ich an der Front ja nicht schießen. Ah, ein Land hat ja das Recht, seine Grenzen zu verteidigen. Inwiefern nehmen Sie ihm solche Sätze ab?
Ja, also das ist ja die Frage, die die Stine auch stellt. Also wie geht das eigentlich? Also es sind so Sätze, mit denen sie aufgewachsen ist, die immer wieder eine Rolle spielen und die sie als Kind ja erstmal so hinnimmt und für wahrnimmt, wie das ja immer so ist. Ne? Und sie fragt sich dann später natürlich, wenn er sagt, er musste niemanden erschießen, und man erfährt dann, er war in Stalingrad, so, wo sie sich schon als erwachsene Frau fragt, ja, wie soll das eigentlich funktioniert haben? So, ne? Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Oder auch die Frage eben mit der Grenze verteidigen, was er ja begründet. Ja, er ist ja auch aus der Gefangenschaft geflohen und da wusste er auch, dass man ihn erschießt. Und diese Bitterkeit, das ist etwas, was sie erst viel später wahrnimmt, die da drin steckt. Dass man sozusagen, dass sie natürlich als Kind nicht verstanden hat, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Und später begreift sie, dass das eben vor allen Dingen Schutzmechanismus ist.
Ja, Schutz einerseits, auf der anderen Seite gibt es auch noch so einen dritten Satz, nämlich wir wollten nur eines, nämlich nie wieder Faschismus. Ja. Und dieser Opa macht dann ja auch eine Karriere in der DDR. Inwiefern kann man ihm das denn vielleicht doch wirklich abnehmen als eine Rechtfertigung für Sachen, die man jetzt natürlich aus Nach-DDR-Perspektive nicht mehr gutheißen kann? Also hat er wirklich sozusagen mit bestem Gewissen gehandelt?
Ich glaube, ein Stück weit schon. Also das ist natürlich auch eine Zeit. Das sind Fragen, wo einem vielleicht auch ein Stück weit kein Urteil zusteht, weil das Fragen sind, für die meine Generation nie gestellt wurde. So, bist du auf der richtigen oder falschen Seite der Geschichte? Das sind dennoch, das legt die Stine ja offen, sind damit Dinge verbunden, die er getan hat, die auch damals schon schwierig waren, so, und von denen er gewusst haben muss, dass die schwierig sind und wo er Leute unter Druck gesetzt hat und so weiter. Aber das versucht sie eben auszuloten. So, wie kann man mit dieser Ideologie leben, was kann man daraus machen und wo ist eben dann, wo macht man sich schuldig und wo nicht?
Es ist ganz interessant, wir hatten eben in der ersten Stunde vom Bücherfrühling Paul Brodowski unter anderem zu Gast und sie zitieren beide eine ähnliche Untersuchung, nämlich über Erinnerungskulturen, wo es auf der einen Seite heißt, die Erinnerungskultur an die Nazi-Verbrechen, die sind sehr, sehr präsent, aber meine Familie, da denken, ich glaube, 70% der Leute, bei uns gab es keine Täter.
Ja.
Ist aus Ihrer Wahrnehmung, gibt es da dennoch einen qualitativen Unterschied vielleicht zwischen Ost und West? Vielleicht auch dadurch, dass im Osten viele Leute sozusagen nochmal den gleichen Prozess oder einen strukturell ähnlichen Prozess durchlaufen haben und gesagt haben, es war viel Schlechtes in der DDR, aber in meiner Familie...
Ich glaube, man müsste erst mal anfangen, Täterschaft in der DDR zu definieren. Also da geht es ja schon los. Ne? Also das Einzige, da wo sich wahrscheinlich alle drauf einigen können, ist, dass eine Täterschaft zum Beispiel eine Stasi-Tätigkeit ist. So. Aber schon die Frage Erzieher im Jugendwerkhof, so, da wird wenig drüber gesprochen. Also da müssten wir vielleicht als Gesellschaft und insbesondere als ostdeutsche Gesellschaft uns auch mal angucken, wie Täterschaft aussehen kann, wie Mitläuferschaft aussah. Wo Menschen profitiert haben, auch nach der Wende. Also auch diese Nach-der-Wende-Erzählung muss man sich eigentlich mal genauer angucken, weil gerade die Leute, die zum Beispiel im Widerstand waren in der DDR, die hatten es in der Regel nach der Wende viel schwerer, weil sie zum Beispiel kein Abitur hatten, keine Ausbildung, weil sie im Gefängnis waren. Während Leute, die sich eigentlich angepasst haben oder die auch in der SED waren, was ja auch nicht bestraft wurde, so, das will ich jetzt auch nicht fordern, aber es ist zumindest, gab es kaum Konsequenzen für Leute, für ihre Mitläuferschaft, dass die hatten es in der Regel eigentlich ganz gut. So, die konnten eigentlich anknüpfen an die Privilegien, die sie vorher schon genossen haben.
Anne Rabe, ganz ähnliche Fragen. Aaron Burgs stellen sich ja in Ihrem Sachbuch über Ihren Urgroßonkel Willi Sitte, der ja, wir haben vorhin schon so kurz angedeutet, was das für eine Biografie ist. Also überzeugter Kommunist, von Beginn an aus der Wehrmacht desertiert, dann nach dem Krieg sofort in die SED eingetreten, wollte also aus Überzeugung diesen Staat mit aufbauen, ist dann in die erste Riege aufgestiegen, hat trotzdem zunächst im Konflikt mit der SED gelegen und der glaubte, im Kommunismus werde die Kunst endlich frei sein. ist dann da groß und mächtig geworden und hat die Kunstfreiheit anderer eingeschränkt. Wie haben Sie, können Sie sich diesen Wandel erklären? Oder widersprechen Sie mir jetzt schon?
Ja, also ich, das ist an sich schon irgendwie, ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist bei diesem Leben. Ich habe mich versucht, dem anzunähern, aber in der kurzen Erzählung werden natürlich ein paar Sachen ausgespart. Auf der einen Seite sofort in die SED rüber. Ich glaube, dass das nicht so war tatsächlich, weil als er in Italien sich den Partisanen angeschlossen hat, war eigentlich alles ziemlich cool für ihn. War er 25 Jahre alt, hatte seine erste Ausstellung in Mailand und hatte jetzt nicht gerade vor, nach Deutschland zurückzukehren, wenn nicht seine Familie gewesen wäre, den er geschrieben hat, wenn auch als anerkannter Antifaschisten, wenn unser Hof weggenommen wird, dann bin ich sofort dabei. Also dann bin ich bei euch, lasse alles stehen und liegen, und das hat er wirklich dann auch getan. Also das ist auf der einen Seite das, und auf der anderen Seite diesen Gedanken, der sich durchgezogen hat, der mich auch eigentlich am meisten fasziniert hat an diesem Leben irgendwann. Also da war ich aber schon voll drin, das habe ich mir nicht am Anfang gestellt, weil ich am Anfang eigentlich noch so gar keinen Plan von irgendwas hatte, aber dieser Gedanke immer für die Freiheit der Kunst und nie gegen die Partei. Also dass er sagt, aber ich werde freie Kunst machen und ich werde mich ausprobieren. Dieses Herumexperimentieren mit der Moderne, was nicht von der Partei gern gesehen wurde. Also wenn jemand abstrakt malt, eigentlich im Sinne einer Durchführung des sozialistischen Realismus als Staatskunst nach sowjetischem Vorbild, wogegen er sich gewehrt hat, wo er lange gelitten hat mit Lebenskrisen, die dazwischen gekommen sind. Also alles dieses Leben, was ihn trotzdem geprägt hat und was ich auch, wir haben vorhin darüber geredet, Stalingrad, also dieses Erleben der Ostfront, wo er dann überhaupt erst, wo er eben in den Krieg ziehen musste, das spielt alles eine Rolle, um sich anzunähern, um eine Person, die sehr viele Umbrüche durchmacht, die sehr viel kein Hadern mit der Idee des Systems, aber mit dem Zurechtfinden in diesem System, beziehungsweise...
Ja, Zurechtfinden ist jetzt, andere würden vielleicht sagen, ist ein etwas harmloses Wort. Er war dann ja wirklich lange Zeit auch Präsident des Verbands Bildender Künstler.
Genau,
in der
DDR.
Und da hat er ja dann doch faktisch für Künstler, die ihm nicht passten, für Kunstrichtungen, die ihm nicht gefielen, nicht nur dafür gesorgt, dass sie nicht gefördert worden sind, sondern, naja, das bedeutete, nicht arbeiten zu können. Das bedeutete, in der DDR als asozial eingestuft zu sein. Also...
Ich meine nicht mit Zurechtfinden, dass das ein Zurechtfinden war, aber okay. Dieser Weg dahin, den Weg zu, also dass ich glaube, dass kein Ausblenden sein soll, aber ich glaube, dass dieser Weg nachgegangen werden muss, damit man vielleicht sich ein Bild davon machen kann, wieso jemand, oder überhaupt sich die Frage zu stellen. Ich kann sie ja auch nicht beantworten. Ja. Aber ich meine einfach nur diese Umbrüche, das zurechtfinden mit diesem Verhältnis Autonomie, aber Parteitreue, während viele Künstler auch in den Westen gegangen sind, die für mich auch nicht erklärbar wurde, die mich immer wieder fasziniert hat und aber auch verstört, fremdet hat, die mir nicht ganz klar wurde, um nicht diese Überzeugung oder beziehungsweise diesen Gedanken dahinter verstehen zu können.
Jedenfalls ein echtes Drama, dieses Leben, an ein Ideal zu glauben, das dann keins war. Ich habe vorhin schon mal gesagt, er war der Lieblingsonkel ihrer Oma. Und von ihrer Oma erzählen sie in dem Buch, dass es da eine Situation gab, wo dieses Lieblingsonkelverhältnis einen Knacks bekommen hat. Das war 1976,
ja.
Rund um die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Und ihre Oma hat ihnen später gesagt, das war ein Riss zwischen uns. Können Sie das erzählen, was das für ein Riss war?
Naja, sie hat mir das vor kurzem erst tatsächlich erzählt, und jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, was mit diesem, das war ein Riss, zu bedeuten hatte, weil meine Großmutter, muss man wissen, war auch lange Zeit überzeugtes SED-Mitglied, 1976 war sie aber auch erst 24, und es gab in dieser Zeit, normalerweise konnte man erst später in die SED eintreten, gerade wenn man nicht zur Arbeiter und zu den ArbeiterInnen und Bäuerinnen zählte. Und sie konnte an einem Tag früher in die SED, weil gab es einen kurzen Zeitraum, und dann hat sie mir erzählt, wie sie mit barfuß durch die Straße gelaufen ist, weil sie noch ein Passfoto brauchte, und der Fotograf hat der Laden wäre sonst zugegangen, und sie hat gesagt, ja, aber jetzt komme ich in die SED und jetzt wird alles anders. So, das war ihr Gedanke. Und ein Riss hat es von daher gegeben, weil sie war nach der Sache mit Biermann, nach der Ausbürgerung hat sie studiert in Meißen und hat dort mit sehr vielen oppositionellen Menschen zu tun gehabt und hat gemerkt und am eigenen Körper erfahren, wie es ist, wenn man nicht angepasst ist. Das hat sie mir neulich gesagt, dass sie gesagt hat, dass ich habe zum ersten Mal gesehen, was mit Menschen gemacht wird, die einfach nur kritisch sind. Und das war für sie auch ein Riss. Und zu sehen eben, was in diesem Zusammenhang zu sehen, dass Willi Sitte, ihr Onkel, der so für sie für Freiheit auch stand und für Eigenwillen, begrüßt, dass Wolf Biermann ausgebürgert wird, im Gegensatz zu vielen, genau, so wie andere Kommunisten, auch wie Ernst Busch zum Beispiel, die sich dagegen, also die sich dafür ausgesprochen haben.
Das war damals, 1976, die Sache mit Biermann. Sie hatten jetzt bei der Recherche auch eine Sache mit Biermann.
Ja.
Sie haben nämlich versucht, ihn zu treffen, und das war nicht ganz einfach.
Nee, das
war... Willst du das vorlesen?
Ja, gerne. Vielleicht ganz kurz dazu, weil ich das sehr verkürzt vorlesen kann, nur, dass ich versucht habe, Wolf Biermann anzurufen, beziehungsweise ihm eine E-Mail zu schreiben, aber das einfach nicht geklappt hat. Und es gab ein langes Freundschaftsverhältnis zwischen Willi Sitte und Wolf Biermann, was mir nicht bewusst war in den 60er Jahren. Ein sehr, sehr intensives Freundschaftsverhältnis, und das dann irgendwann zerbrochen ist, und ich wollte wissen, wie das passiert ist. Darum lese ich das jetzt vor. Aber alles, was ich nach Monaten von Biermann selbst zu Willi Sitte herausfinden konnte, war eine klitzekleine Erwähnung in dessen 544-seitiger Biografie »Warte nicht auf bessere Zeiten«. Gewiss, die tapfer feigen Intellektuellen der DDR waren in die Bredouille geraten. Nicht nur Christa Wolf erging es so, auch Willi Sitte, der so italienisch zu Kreuze kroch. Dass ihre fast 10 Jahre andauernde Freundschaft in diesem kurzen Satz resümiert wird, ist zwar auch eine Aussage, aber ich versuchte trotzdem noch mehr herauszufinden und erfuhr vor allem, dass Wolf Biermann für ein persönliches Gespräch nicht zur Verfügung stehe, laut seiner Assistenz bis auf Weiteres nicht, und laut seines Managements wäre da leider gar nichts zu machen. Es brauchte also einen Strategiewechsel. Bin dann in ein Museum gegangen, wo eine Lesung stattfand. »Sie sind aber früh dran«, sagte der Museumsmitarbeiter. »Das Konzert beginnt aber erst in einer Stunde.« »Man darf den Saal schon betreten, oder?«, frage ich. »Ja, schon. Ihr Sitzplatz ist in der ersten Reihe, direkt neben dem der Nordwestpresse. Und genau dort steht auch Wolf Biermann, direkt auf der Bühne. Der Plan endete in meinem Kopf eigentlich hier. Dafür, dass bisher jeder Versuch, ihn irgendwie zu kontaktieren, gescheitert war, verlief das jetzt alles zu reibungslos. In den Zug steigen, extra früh anreisen und darauf hoffen, dass Biermann jemand ist, der beim Bühnenaufbau hilft. Nur wie geht es jetzt weiter?« Hallo, Herr Biermann, haben Sie kurz Zeit für ein Interview?«, frage ich. Und obwohl ich wirken muss, als würde ich mein erstes Interview für eine Schülerzeitung führen, nickt Biermann und tritt einen Schritt näher zu mir. Eigentlich sieht er aus wie auf den Fotos, die ich aus den 1960ern von ihm kenne. Die großen Augen, der Schnurrbart, er ist etwas grau geworden und trägt eine Brille. Er wird immerhin bald 85. Ich denke daran, was der Filmemacher Reinhold Jaretzky mir, falls der Plan mit dem Fake-Artikel aufgehen sollte, geraten hatte. Aaron, wenn du wirklich mit jemandem wie Wolf Biermann über Willi Sitte reden willst, dann musst du ganz vorsichtig sein. Rede mit ihm über sein Werk, sein Schaffen, meinetwegen über seine Gitarre, aber bitte, steig unter keinen Umständen gleich mit Willi Sitte. Herr Biermann, sind Sie aufgeregt? Nein, ich will aufregen. Stark. Sie werden doch heute sicher was von den guten alten Dissidentenliedern singen, oder? Okay, was wollen Sie? Ich will mit Ihnen über Willi Sitte sprechen. Wolf Biermann hebt die Augenbrauen und sieht mit einem Schaff den Irren hier raus, Appellblick zu den Bühnentechnikern hinter uns. Schön, denke ich. Ein Versuch war es immerhin wert. Immerhin habe ich eine Freikarte fürs Konzert bekommen. Jetzt kann ich auch etwas riskieren. Er ist mein Urgroßonkel, sage ich. Ich kannte ihn aber. Sittes Spross, sagt Biermann und weitet seine Augen. Ich habe ihn aber nie kennengelernt, sage ich schnell. Er verschränkt die Arme. Nun, dein Urgroßonkel war ein großer Maler. Ein großer Künstler, sagt er langsam. Aber ein kleiner Mensch. Ein kleiner Mensch. Ja, sagt Biermann. Ich denke da an den Schriftsteller Heiner Müller. Der sagte mir, Wolf, es gibt auch ein Recht auf Feigheit. Und da bin ich seiner Meinung. Feigheit? Ganz recht. Ihre Freundschaft ist zerbrochen. Wir haben uns zerfreundet, ruft er. Das fiel alles in mein Auftrittsverbot. Und dreimal darfst du raten, wer sich von wem zerfreundet hat. Willi Sitte, sage ich monoton. Daran besteht anhand der Dokumente aus dieser Zeit kein Zweifel. Richtig. Der Tontechniker räuspert sich schon zum 6. Mal, worauf Biermann weiterhin mit dem Blick auf mich geheftet aufsteht, sich dann abwendet und mit ihm den Raum verlässt. Er hat mich gerade zu Willi Sitte gefragt, höre ich Biermann auf dem Weg nach draußen sagen. Draußen scheint gerade gut zu sein. Willi Sitte, der mein Freund war, na, der diese Fleischberge gemalt hat. Moment, sage ich und gehe mit beschwichtigend ausgestreckter Hand in Richtung Tontechniker Biermann hinterher. Was meinen Sie mit den Fleischbergen? Willst du mich veralbern? Nein, nein, sage ich und sehe aus einem Winkel, wie seine Assistentin sich uns nähert. Also wegen des Artikels, den ich über sie schreiben wollte, da müsste ich nochmal... Er macht eine abwinkende Bewegung. Was wolltest du mich fragen? Sie sind bei Willi Sitte in der Hochschule aufgetreten, damals in den 60er Jahren. Er hat sie eingeladen, beginne ich, und Biermann nickt wieder. Die Bilder, von denen sie aber eben sprachen, die hat er doch hauptsächlich später gemalt. Als würden meine Gedanken vorweglaufen, um sich nicht ruhig und beisammen als unangenehme Fragen fassen zu lassen, rede ich weiter. Da waren plötzlich andere Figuren, nicht unbedingt rein politischer Natur. Ja, die Fleischberge, ruft Biermann. Und weißt du, wie die entstanden sind? Ich schüttle den Kopf. Indem er seine ganze Feigheit vor der Partei in diese kraftstrotzenden Bilder gemalt hat, ist doch klar. Das war die Kraftprotzerei eines Schwächlings, der Angst hatte. Im Streit der Welt, verstehst du? Ich sehe offenbar nicht so aus, als würde ich es verstehen. Ich hätte vieles über Willi Sitte und seine Malerei gehört, aber diese Theorie war mir neu, denke ich. War die vielleicht ein Teil der Meinungsverschiedenheiten mit Wolf Biermann, von denen Willi Sitte sprach? Angst kompensiert man, aber nicht mit Absicht, sagt Biermann. Das passiert einem. Alles, was Willi Sitte an Kraft fehlte, sich mit den Unterdrückern im Streit einzulassen, knallte er in die Bilder rein. Mach ich. Weißt du, warum ich bei meinem Auftritt in der Hochschule Dinge sagen konnte, die sonst keiner sagen konnte, fragt er. Gerade als ich etwas antworten will, tippt sich Biermann auf die Brust. Nicht, weil ich vom Charakter so ein Mensch bin, ich bin eigentlich schlecht ausgerüstet, sondern weil ich durch Zufall der Geburt aus einer Kommunisten- und Judenfamilie kam, sagt er. Während die anderen, nicht alle, aber fast alle, Nazi-Kinder waren. Sitte war ein Nazi-Soldat, der zu den Partisanen übergelaufen ist, was ein moralisches Pfund war, von dem er gelebt hat mit Recht, das ich auch immer geachtet habe, ist doch klar. Klar ist aber auch, dass ich der Drachentöter war, der viel radikaler mit den Bonzen der Diktatur gesprochen hatte, als die Nazi-Kinder, die sich schämten für ihre Eltern und deswegen, Goethe würde sagen, lumpenhaft bescheiden waren. Das spricht ja für sie, dass sie sich überhaupt schämten. Und so hast du keine Schuld daran, dass Willi Sitte ein Feigling war, aber auch kein Verdienst daran, dass er ein großer Maler war.
Aaron Buchs mit einem Auszug aus seinem Sachbuch Nackt in die DDR. Vielen Dank dafür.
Ja, Dankeschön.
Anne Rabe, jetzt haben wir gerade schon was über die Recherche von Aaron Buchs gehört. Ihre Erzählerin Stine recherchiert ja auch unter anderem über den eigenen Großvater. Und es ist ganz interessant, in welche Form sie das eben nicht gegossen haben in ihrem Roman, sondern der spielt auf verschiedenen Zeitebenen, eben im Berlin ungefähr der Jetztzeit, dann blendet es zurück in die Kindheit und es sind so ja, einzelne Fragmente, Bruchstücke, die so wie probeweise zusammengesetzt werden. Warum die Entscheidung für diese Form, um nicht auch zu einer, jetzt auch überspitzt gesagt, Anekdote zu werden?
Ich habe lange gerungen um die Form, wie dieser Roman geschrieben werden könnte. Und ich finde, das ist natürlich, also das, was ich vorhin auch schon beschrieben habe, dass es für unsere Generation schwer ist, ein Urteil zu finden. Es ist auch schwer, diese Dokumente zu lesen ganz oft. Das ist eine andere Sprache, das ist ein anderes System. Man weiß ganz oft nicht, wofür wurden eigentlich bestimmte Aktenteile oder bestimmte Dinge geschrieben. Ganz sicher nicht dafür, dass ich die jetzt lese. Und deswegen muss man sich damit eben immer wieder auseinandersetzen und es dauert auch lange, bis man die versteht oder bis man glaubt, da was zu verstehen. Und das wollte ich ein Stück weit spiegeln. Ich hatte die Idee, dass der Roman so sein soll wie so eine Nacht, in der man wach liegt und von eins aufs andere kommt und einem Verbindungen auffallen, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Und ich war selber immer skeptisch sozusagen dem Material gegenüber und das habe ich auch dieser Erzählerin mitgegeben, dass die ihre eigenen Erinnerungen, ihren Deutungen oder auch den Erzählungen von anderen sehr skeptisch gegenüber ist und das immer wieder hinterfragt und deswegen ist das eben häufig unterbrochen oder werden diese Erzählstränge auf so ein bisschen verteilt in dem Buch. Ja.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, diese Dokumente, die recherchiert wurden, da sind Sie jetzt vielleicht nicht die ideale Generation oder Sie sind nicht die Generation, an die gerichtet ist, aber sind Sie nicht doch vielleicht die ideale Generation, um so einen Roman über die Nachwirkungen der DDR zu schreiben, weil Sie nämlich eben nicht mehr involviert sind als, man muss es jetzt gar nicht Täterin nennen, aber Handelnde und gleichzeitig aber auch noch nicht so viel Abstand haben, dass sie vielleicht der Gefahr unterliegen, allzu nostalgisch darauf zu blicken.
Ich glaube, involviert sind wir schon extrem. Also, weil das ganz viel ja auch immer um Loyalitäten geht, gegenüber den eigenen Eltern, gegenüber Lehrern, Freunden, Bekannten und so weiter. Also, das Involviertsein, das würde ich gar nicht abstreiten, aber zumindest, das ist ja auch was die Stine beklagt, auch also wo sie auch vielleicht wirklich Kritik übt an dieser Elterngeneration, auch nicht nur von ihren eigenen Eltern, sondern auch den Eltern der Freunde und der Lehrer, dass die es nicht geschafft haben, sich zusammenzusetzen und über das, was sie getan oder auch nicht getan haben, zu reden und das miteinander zu klären. Und das kann man erstmal so feststellen, dass es so gewesen ist. Und deswegen haben die diese Konflikte dann eben weitergetragen in die nächste Generation. Und vielleicht, das ist zumindest meine Hoffnung, kann man da ein Stück weit jetzt was aufbrechen.
Das heißt, ja. Ihr Roman ist auch eine Gesprächseinladung.
Absolut.
Absolut.
Sie sind jetzt ja noch ein paar Jährchen jünger als Anna Rabe, 1997 geboren, haben also noch weniger, also gar keine direkte DDR-Erfahrung und noch ein bisschen mehr Abstand. Ich weiß nicht, vielleicht hat dieser Abstand Ihnen auch geholfen, besonders unvoreingenommen an diese Geschichte heranzugehen. In einigen Kritiken wird das sehr gelobt. Andere werden vielleicht sagen, na, der macht sich zu leicht, der macht kein klares Urteil. Was wäre so, haben Sie eine Empfehlung, einen Tipp, wie wir künftig besser über diese Vergangenheit schreiben können, so zwischen den Extremen Verurteilung und Verharmlosung?
Also auf der einen Seite, wenn jemand sagt, dass ich es mir zu leicht mache und kein Urteil ziehe, dann würde ich dem komplett zustimmen. Ich mache es mir. Es ist aber nicht, weil ich keine Lust habe, dieses Urteil mitzuteilen, sondern weil ich einfach das nicht kann. Ich kann das nicht. Also und ich will das
durch
nicht.
Durch den Abstand?
Durch den. Ich weiß es nicht, ob ich das machen könnte, wenn ich diese Zeit miterlebt hätte oder wenn ich überhaupt diese Person, über die ich vorrangig schreibe, meinen Urgroßvater zum Beispiel und Willi Sitte, gekannt habe. Und ich weiß es nicht genau. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Ich mache auch keine Spekulationen in diesem Buch darüber, warum sie das und das gemacht haben könnten. Das kann ich einfach nicht. Ich versuche nur, mich dem anzunähern, indem ich dem Weg nachgehe. So. Aber ein Tipp will ich, ich bin glaube ich auch nicht der Richtige, um Tipps jetzt an Deutschland zu geben, wie man besser über die DDR spricht oder so. Aber ich glaube, dass auch viel, weil das jetzt oft gefallen sind, diese Worte zwischen Tätern und Opfern, damit bin ich ziemlich aufgewachsen in dem Schulunterricht und habe dieses Vokabular noch verwendet, bis mir relativ viele Expertinnen gesagt haben, dass das eigentlich total die 90er-Jahre-Sache ist, dass es eigentlich viel differenzierter schon da gesehen wurde, was ist Täter, was ist Opfer. Dass man diese zwei Kategorien mit ganz viel dazwischen auch unterlegt oder besetzt.
Ja. Das sagt Aaron Buchs im Bücherfrühling auf der Leipziger Buchmesse.
Ja, und da waren zu Gast Anna Rabe mit ihrem Roman Die Möglichkeit von Glück. Der ist erschienen im Klett-Cotta Verlag. Und das Buch von Aaron Buchs, das heißt Nackt in die DDR, mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat. Und der ist erschienen bei HarperCollins.
Gleich nach den 15 Uhr Nachrichten, da reden wir dann hier über Arbeit. Und zwar mit den Schriftstellerinnen Birgit Birnbacher und Milena Mitschiko-Flascher.
Aaron Buchs, Anna Rabe, vielen Dank, dass Sie da waren im Deutschlandfunk Kultur im Bücherfrühling.
Dankeschön.
Vielen Dank, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur, Bücherfrühling. Von der Leipziger Buchmesse.